unserer heutigen Podcast-Folge treffe ich Christian Eggert. Christian spricht ganz entspannt von seinen zahllosen Erfolgen im Showgeschäft. Erfolge, die europaweit und sogar weltweit für Furore sorgen. Er entdeckt Street-Art-Talente, konzipiert mit ihnen Artistic-Shows und hat so Urbanetics entwickelt. Ein Projekt, das seit 2010 die Menschen begeistert.
Legen wir los. Ich fange tatsächlich gerne vorne an. Du hattest erzählt, dass du im Zivildienst in einem Kulturzentrum warst. Wie kam das denn? Also wie kam das mit dem Zivildienst und wie kam es, dass du in einem Kulturzentrum gearbeitet hast? War ja, glaube ich, in unserer Zeit, du bist 61, eher ungewöhnlich, oder?
Ja, ich war als Jugendlicher mit 14 schon mit den Falken unterwegs. Das ist so eine politische Jugendbewegung gewesen, der SPD. Und die haben Zeltlager organisiert. Mit denen war ich früher dann unterwegs. Und die haben auch einen Kulturladen, ein Falkenzentrum gehabt in Wattenscheid, wo ich dann erst als Besucher war und dann später meinen Zivildienst abgeleistet habe. Das heißt, ich habe Kriegsdienst verweigert. Das war damals auch gar nicht so leicht. Man musste sich sehr darauf vorbereiten. Ich bin auch durch die ersten beiden Anhörungen durchgefallen und saß dann da Christian Eggert gegen Bundesrepublik Deutschland in Arnsberg und auf dem letzten Drücker bin ich dann noch durchgekommen. Das war sehr unangenehm damals alles. Also diese ganzen Situationen, die man hatte, die heute keiner mehr kennt, aber Kriegsdienst zu verweigern war nicht so leicht, war aber eine Herzensangelegenheit und wir sind da so durchgegangen. Und dann habe ich durch einen Zufall eigentlich diese Zivildienststelle bekommen im Kulturladen Wattenscheid, so hieß das, im Kulturzentrum, und haben dann da angefangen, Kulturarbeit zu machen.
18 Monate war das?
Das war, glaube ich, 18 Monate.
Ja, ne? War das eine gute Zeit?
Also ich habe das als eine gute Zeit in Erinnerung. Ich habe da auch viel gelernt. Ich habe da direkt viel Verantwortung übernommen auch. Wir haben da Festivals organisiert, auch für Bands viel. Ja, ich habe das also sehr gerne gemacht. Die Arbeitszeiten waren von 14 Uhr bis 22 Uhr. Die waren jetzt nicht so ansprechend für andere Leute, aber ich fand es sehr angenehm. Und ja, ich habe dann über den Zivildienst hinaus dann auch weitergearbeitet und habe dann zwei Kollegen kennengelernt, mit denen ich so eine Mitternachtsshow gemacht habe da. Das war eigentlich was ganz Besonderes. Das hieß Kalle Show. Das war so 1990 in der Ecke. Da haben wir also Gäste eingeladen, die aus allen Bereichen der Kultur kamen. Also von.
Das war noch während deines Zivildienstes?
Das war im Anschluss.
Im Anschluss, dann sind wir soweit. Genau. Lass uns erst den Zivildienst machen. Denn du hast ja den Zivildienst gemacht und danach hast du erstmal eine Ausbildung gemacht. Eine Ausbildung zum Zimmermann, richtig?
Ja, ich habe eine Ausbildung zum Zimmermann gemacht, weil ich war irgendwann mal bei meiner Mutter zu Hause und der Bruder ist Architekt und die meinten, ich müsste doch mal was Vernünftiges machen. Und man war damals noch nicht so. Ich war damals noch nicht so sicher, dass Kultur auch genug Auskommen schaffen würde, dass man davon leben kann. Das hat sich eigentlich alles so sukzessive entwickelt. Ja, und dann habe ich gesagt, ich könnte mir vorstellen, ja, vielleicht Zimmermann. Und dann so 4 Tage später hatte mein Onkel mir eine Lehrstelle besorgt und ich habe dann da angefangen, als Zimmermann zu arbeiten.
Mit schwarzer Latzhose auf dem Dach.
Genau, also richtig morgens um 6 anfangen und ja, dann
auf dem
Bau arbeiten. Und ich hatte mir das so schön romantisch vorgestellt, dass man so Fachwerk schnitzt und so ziseliert. Aber es war dann eher so Baustelle und mit Glasfasermatten Dächer isolieren und Balkengrün streichen. Und also so weniger diese romantisierte Zimmermannsarbeit.
Und trotzdem scheint dir das Handwerk zu liegen?
Also ich mag Handwerk sehr gern. Ich habe auch jetzt für meinen Beruf, den ich jetzt habe, daraus viel gezogen, nämlich eigentlich so das 3D-Denken, also Pläne. Man hat viel damit zu tun, wenn man Veranstaltungen macht. Wie hängen die Lichtregings, wo hängt der Ton, wie sieht der Raum aus, Bestuhlungspläne und sowas. Alles kann ich sehr gut lesen, eben durch die Ausbildung. Mhm. Ich bin allerdings nicht der super Handwerker, aber ich kann eine Bohrmaschine in die Hand nehmen und kann auch mal eine Schraube in die Wand drehen. Aber ich bin jetzt kein niemand, der Möbel selber baut und sowas.
Und als du deine Gesellenprüfung abgeschlossen hast, nach 3 oder 3,5 Jahren?
2,5 Jahre.
Du hast verkürzt.
Ja.
Du hast vorhin Abi gemacht, ne?
Fachabitur.
Mhm. War der letzte Tag deiner Ausbildungszeit auch der letzte Tag in deinem Leben als Zimmermann?
Ja. Also ich habe nie wieder als Zimmermann gearbeitet. Ich war schon während der Ausbildungszeit habe ich halt mit Festivals organisiert und war sehr engagiert in der Kulturlandschaft in Wattenscheid, was eine Stadt war, die damals noch ziemlich florierte. Und die hatten ein altes Kino, das war die Schauburg. Und wir haben damals einen Verein gegründet, die Schauburg-Initiative, und versucht, dieses alte Kino zu erhalten und als Kulturzentrum aufzubauen. Das heißt, ich war morgens Auszubildender und nachmittags saß ich bei Heinz Hossip, SPD, im Büro. Und wir haben darüber verhandelt, wie man dieses Kino zu einem Kulturzentrum umbauen kann.
Du warst 20? 21?
Ich war ja so 22, 23.
Und dann hast du schon angefangen, wirklich zu organisieren. Das heißt, die Zivildienstzeit war ja schon maßgeblich. Das war deine erste Berührung mit Kultur?
Ja, ich meine, ich war vorher schon als Gast viel auf Veranstaltungen. Ich hatte zum Beispiel auch mit 13 von André Heller Flickflack gesehen. Das war so meine erste Begegnung mit
auch so ein großes Varieté
was
damals.
Was später sehr prägend natürlich war. Mich hat das sehr fasziniert schon damals. Ich war viel im Theater, war viel im Schauspielhaus. Ich war auch damals Teil der Fabrikbesetzerbewegung 1982, als es darum ging, im Ruhrgebiet freie Kulturzentren zu haben, also Hausbesetzerzeit, Häusnerviertel. In Berlin ging es hoch her, in Zürich ging es hoch her, aber auch in Bochum. Und 1982 hatten wir die Bohrfabrik besetzt. Da hat dann auch die Heilige Johanna der Schlachthöfe gespielt vom Schauspielhaus Bochum. Also ich war immer sehr daran interessiert, dass es eine freie Kulturszene gibt.
Wo kommt das her? Das ist ja schon ein ganz frühes Engagement für Kunst, Kultur und aber auch so ein bisschen Lust, sich aufzulehnen offensichtlich.
Ja, ich meine, das ist ein bisschen bei uns in der Familie. Mein Bruder war bei Rough Trade Records. Der war da ziemlich von Anfang an dabei und war da Vertriebschef.
Rough Trade war ein Independent-Label, oder?
Ein Independent-Label, so Bands wie New Order oder Joy Division und so weiter. Also ganz viele Independent-Labels, die kamen damals alle so hoch. Ich konnte auch überall hin, war immer Backstage mit dabei und habe die ganzen Platten so gekriegt und habe mich sehr intensiv mit Musik beschäftigt. Mein Bruder ist Kostümbildner, der macht also Kostüme am Theater. Bei uns in der Familie war sonntags morgens immer klassische Musik. Der große Bockhaus gehört zum Standard. Es war also sehr viel Kultur und sehr viel um Wissen und Wissen, Erfahrung. Und
ist das ein Bildungsbürgerhaus, aus dem du kommst?
Eigentlich ja, im Grunde schon. Aber sehr offen. Also wir hatten sehr viel zu tun, auch mit bildenden Künstlern und waren sehr viel im Freundeskreis. Meine Eltern waren auch Künstler. Mhm.
Du hast 1990 dieses neue Format entwickelt. Das war so eine Mitternachtsshow.
Das habe ich zusammen entwickelt mit dem damaligen Kollegen Kurt Striemer, der ist jetzt im Grand in Essen, und Peter Sömer. Der Künstlername für ihn war Kalle. Und das war ein Format, das ging um 0 Uhr los, einmal im Monat. In einem Raum, wo ungefähr 250 Menschen auf Bierbänken Platz fanden, wo geraucht und getrunken wurde und jede Art von Kultur, die man sich auf der Bühne vorstellen konnte, auch präsentiert wurde. Aber ohne, dass die Zuschauer wussten, was kommt. Das heißt, es war so eine Sneak-Preview, so eine Sneak-Show. Und es waren aber so Leute da, zum Beispiel wie Atze Schröder oder Götz Alsmann oder die Misfits, Herbert Knebel, alle so in ihren Anfängen. Aber eben auch Dada und experimenteller Spielfilm, Bands, Theater, Zirkusartisten, eine ganz, ganz wilde, bunte Mischung. Immer einmal im Monat, ich glaube jeder erste Samstag, und dann am Montag ging der Vorverkauf los für die nächste und dann war es schon wieder voll.
Klingt nach einem Sprungbrett, also sind ja wirklich Namen, die man bis heute kennt, die sehr prominent sind.
Ich weiß nicht, ob es ein Sprungbrett war, aber wir hatten damals sehr gute Kontakte schon in die Szene und die hatten alle Spaß an diesem Format. Also es gab nicht viel Geld, haben nicht viel Gage gekriegt, aber haben sich halt untereinander alle getroffen auch. Und wir haben ja ein riesen Buffet aufgebaut. Das war ein Riesenspaß. Ich glaube nicht, dass wegen der Kalle-Show Leute berühmt geworden sind, aber die Kalle-Show ist durch die Leute mit berühmt geworden und war so ein Format, das lief 3 Jahre, was mir sehr viel Freude gemacht hat und wo man so, sagen wir mal, so ein bisschen Handwerk gelernt hat, so ein bisschen Regie, Abfolge, was passt gut hintereinander, wie kann man das miteinander verbinden.
Ganz so maßgeblich für das, was du ja bis heute machst. Warum endete das, wenn es so erfolgreich war?
Wir haben dann da aufgehört. Wir haben zu dritt aufgehört und haben die Agentur Da Capo gegründet. Also zu dritt.
Ah, okay, das heißt, es ist daraus hervorgegangen quasi.
Das ist daraus hervorgegangen. Wir haben 3-4 Jahre zusammengearbeitet und dann haben sich unsere Wege getrennt und ich bin als einziger übergeblieben, der die Agentur weitergemacht hat. Wir haben damals auch das erste Varieté, was es im Ruhrgebiet war, mitbetreut, das Luna-Varieté, das war in Dortmund-Homburg, ich glaube 1993, da haben wir so die ersten 6 Shows gemacht.
Da gab es das Etc. und das GOP noch nicht?
Gab es noch nicht, ne. Alles später. Habe mich sehr stark mit der Artistenszene beschäftigt, da war spannend, ist ja auch, da kamen so die ersten Artisten auch durch den eisernen Vorhang, weil ich meine, bis 1990 hatten wir keine russischen Artisten gesehen, auch keine ukrainischen. Und da kam eine tolle Bewegungsqualität auf einmal nach Deutschland, die niemand hier so richtig kannte. Und das war spannend. Gleichzeitig die Berliner Szene, die anfing, einen neuen Zirkus auch mitzuentwickeln, neues Varieté zu machen, im Chamäleon beispielsweise. Und das war eine sehr spannende Zeit, weil es viel darum ging, auch was kann man ja machen, außer nur die Nummern zu zeigen. Wie kann man das verbinden? Wie kann man eine tolle Regie machen?
Das heißt, es war schon der Schritt Richtung Show, Varieté. Gleichzeitig hast du in der Zeit aber auch Frank Goosen kennengelernt, Jochen Malmsheimer, als Tresenleser.
Ja, ich weiß jetzt chronologisch nicht mehr hundertprozentig, wie alles zusammenhängt. Aber wir haben, ein Teil von Da Capo war immer eine Gaspi-Direktion. Das heißt, ich habe Künstler gemanagt. Hab dann irgendwann mal Frank Goosen, Jochen Malmsheimer im Puhvogel gesehen, wie sie eine Lesung gemacht haben. Ich fand es so sensationell. Wir sind ins Gespräch gekommen und ich habe es dann selber irgendwo veranstaltet und irgendwann habe ich denen gesagt, pass mal auf, wir können doch davon leben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch woanders ein Riesenpublikum für gibt. Und dann ja, ging das mit Tresenlesen los. Wir haben dann 96 das Riff aufgemacht in Bochum.
Lass uns doch kurz
dann, das ist nur wichtig in dem Zusammenhang, ja, weil die da viel gespielt haben. Ja. Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Und dann eben fing das an, dass wir Veranstalter auch überregional dafür begeistern konnten und dann fing so deren Karriere an eigentlich.
Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du den beiden auch nahegelegt hast, zu dem Zeitpunkt die mehr oder weniger klassischen Jobs an den Nagel zu hängen und den Kunstberuf tatsächlich zum Beruf zu machen. Ist das tatsächlich so?
Das ist natürlich fließend. Das ist so im Spiegel des Rückblicks, würde ich sagen, das ist so, dass wir einfach festgestellt haben, ich meine, der Jochen war Buchhändler, der hat in einem Buchhändlerladen gearbeitet, war auch in Bochum schon damals eine bekannte Figur, weil man da unheimlich gerne hingegangen ist, weil der einem die Bücher einfach so ans Herz gelegt hat, der so literaturverliebt ist. Und Frank hat damals studiert, Historiker, glaube ich, wollte er werden. Und ja, irgendwie habe ich die dann überzeugen können, dass sie davon leben können.
Wenn man sich vorstellt, dass du in dem Moment, wo du mit den beiden Kontakt hattest, sagen wir mal ungefähr 25 warst, da muss ja schon einen ordentlichen Weitblick gehabt haben oder einfach ein gutes Gespür für gute Künstler.
Ich glaube, ich hatte immer ein ganz gutes Gespür für tolle Künstler. Wenn mich Künstler berührt haben, dann wusste ich eigentlich auch, dass es andere Menschen gibt, die das berühren würde. Aber ich habe auch oft...
Wo kommt denn dieses Selbstverständnis her? Du wusstest, dass es andere berührt. Das ist ja schon selbstbewusst. Wo kommt das her?
Ich glaube, das ist viel Intuition. Also wenn mich was mitnimmt, und das ist gar nicht so oft der Fall, also viele Dinge finde ich auch nicht so toll oder interessieren mich nicht so, oder ich sitze in einem Kabarettprogramm und denke so, ja, hätte man aus den 90 Minuten hätte man auch gut 30 machen können. Aber wenn mich was begeistert, dann ist es eigentlich auch so, dass es viele Menschen begeistert.
Das hat die Erfahrung gezeigt.
Das ist eine Form von Intuition, Erfahrung. Das ist Bühnenpräsenz, das ist dieses gewisse Etwas, was besondere Künstler haben, die Aura, die sie haben, dieses Selbstverständliche, mit dem sie auf der Bühne stehen und das tun, was sie tun und dass es aus ihnen raus sprudelt und weniger verkopft daherkommt. Also, dass es nicht konstruiert ist, sondern dass es aus dem Menschen quasi raus muss. Und wenn man das sieht und erfährt, dann ist es auch etwas, was eine andere Qualität hat, als jetzt jemand, der sehr intelligent ist und ein Kabarettprogramm zusammensetzt aus intelligenten Texten. Das berührt einen dann meistens nicht so, sondern oft hängt es damit zusammen, wie die Persönlichkeit das präsentiert und wie stark das aus dem Menschen raus will.
Und es muss dich überraschen.
Überraschung ist auch ein wichtiges Element, ja.
Wann bist du das letzte Mal überrascht worden?
Das ist eine gute Frage. Na, ich war in Paris auf dem Festival jetzt im Januar und da war ein Künstler, den hatte ich 7 Monate vorher gesehen, da hat er in Rotterdam die Artistenschule beendet und da gibt es immer eine Show mit den Artisten, die dann die Schule beendet haben. Und ich fand den ganz gut, aber nicht so, dass ich dachte, boah, Wahnsinn. Und 7 Monate später stand er in der Manege beim Cirque du Mar Festival in Paris und hatte einen dermaßen Sprung gemacht in seiner Darstellung, in der Form, wie er die Nummer präsentierte. Das hat mich sehr überrascht. Ein ganz junger Mann. Da bin ich jetzt auch dahinterher, dass er bei Urbanetics spielt dieses Jahr. Das sind so Überraschungen, da freue ich mich auch sehr. Man sieht schon so ein Körnchen. Und wenn dann aber die richtigen Lehrer dazukommen und die richtigen Erfahrungen dazukommen, dann entsteht da was ganz Wunderbares.
Warst du privat in Paris und hast ihn das erste Mal und das zweite Mal gesehen oder ist das immer beruflich?
Das ist immer beruflich. Also ich fahre seit 20 Jahren immer im Januar, Februar zum Festival Cirque du Mar. Das heißt übersetzt Zirkus von morgen und da sieht man halt sehr viele interessante neue Artistennummern.
Ist das eine sehr spezielle Gruppe von Veranstaltern, die Varieté-Programme etc. weltweit organisieren? Oder wer trifft sich da? Oder sind
das trifft sich eigentlich die weltweite Szene. Also man sitzt abends beim Essen mit dem Zirkusdirektoren vom chinesischen Nationalzirkus, genauso wie mit dem Festivalleiter vom Budapester Festival.
Verstehst du die überhaupt?
Englisch.
Also chinesisches Englisch ist auch eigenwillig.
Ist eigenwillig, ja. Aber man sitzt da wirklich, da ist die ganze Welt im Grunde genommen schauen sich die Newcomer an und das ist auch natürlich so ein Branchentreff, wo sich alle austauschen und ein ganz, ganz spannender, ganz, ganz, ganz spannende Abende sind das immer.
Ja, das glaube ich. Ich denke jetzt gerade so daran, ich sehe das, wie junge, motivierte, interessierte und vielleicht auch innovative Künstler irgendwas mit einem Seil machen, das von der Decke hängt und das hat man alle schon 100-mal gesehen und wie oft passiert es, dass dann doch was Neues entsteht? Also eigentlich denkt man sich doch jedes Mal, ist schon alles da gewesen.
Ja, dafür muss man eigentlich ein bisschen ausholen, weil das ist so eine Entwicklung der letzten 15 Jahre. Das heißt neuer Zirkus und das sind Artisten, Artistinnen, die sich die mehr wollen als nur eine Nummer zeigen, wo es um Leistung geht. Also nicht der Jongleur, der 3 Bälle und einen 4. Ball dazu nimmt. Wunderbar, das Publikum applaudiert, der 5. Ball, die applaudieren noch mehr, hinterher sind 7 Applaus und es ist nur Leistung, sondern es sind Artisten, die sich sehr mit den Requisiten auseinandersetzen, kleine Geschichten erzählen und auch sich sehr von Theater, Film und Literatur beeinflussen lassen. Also über das Medium Artistik was Mehrwert schaffen, also was anderes als nur die Leistung in den Vordergrund stellen.
Das ist der Zirkus von morgen, so heißt es.
Neuer Zirkus heißt das oder Nouveau Cirque in Frankreich. Frankreich ist da sehr stark, Kanada ist sehr stark. Hängt natürlich auch von den Schulen ab, ob die Lehrer haben, die in der Lage sind, das zu unterrichten. Also es braucht auch Schauspiel, die haben Philosophie, die haben Musik, die haben alles Mögliche, um dann letztendlich mit diesem Repertoire ausgestattet zu sein, auch was Neues zu entwickeln.
Ganz nah dran ist das Thema, dass du 2004 eine große Varieté-Show im Ruhrgebiet organisiert hast, Blue Balance damals im Metronomtheater. Da läuft jetzt, was ist es, König der Löwen? Nee, was ist es?
Also es ist jetzt das Semmel-Konzert, das übernommen und ist ganz neu renoviert worden. Und es ist ein Gastspielort, wo jetzt von Elisabeth bis Geist der Weihnacht alles Mögliche
läuft. Ja, alles Mögliche am Zentrum.
Aber nichts, was jetzt en suite über langen Zeitraum läuft. Und 2004... hat die GOP-Gruppe sich gewagt, das Theater über einen langen Zeitraum anzumieten und eine Produktion zu machen mit, ich glaube, fast 50 Artisten auf der Bühne. Die Show hieß damals Blue Balance, hatte auch eine Narration, also eine Geschichte, die erzählt wurde. Und ich habe damals gemeinsam mit Karl-Heinz Helmschroth, auch ein Varieté-Zirkusregisseur, Regie geführt. Und das lief da, ich glaube, so 7 oder 8 Monate.
War das erfolgreich?
Ich glaube, monetär war es nicht so erfolgreich, weil die Investitionskosten so groß waren und die Show dann irgendwann nicht mehr weiterspielen durfte, aus irgendwelchen Gründen, weil das Theater verkauft wurde. Aber es waren doch jeden Abend über 1000 Zuschauer da, was schon ein Novum ist eigentlich für die Form der...
Für 9 Monate?
Ja, für die Kultur. Ich glaube, es hat 1700 Sitzplätze gehabt. Also es war schon ein echtes Erlebnis, weil es bis dahin... gar keine Produktionen waren, die ensuite so lange gelaufen sind in Deutschland, in dem Bereich.
Wie viel Kreativität steckte damals und steckt heute in deiner Arbeit?
Also ich bin ja ein sehr guter Netzwerker. Das heißt, ich habe viel Hilfe, wenn ich anfange, Shows zu kreieren, einen musikalischen Leiter, eine Kostümbildnerin, einen Bühnenbildner, manchmal eine Co-Regie aus dem Theater. Es braucht eine Anfangsidee und dann ein tolles Kreativteam, was so sich aus Spezialisten zusammensetzt. Ich alleine kann das gar nicht, sondern ich brauche immer ein tolles Team, mit dem ich das entwickeln kann. Das, jetzt sind wir so in der Neuzeit, das habe ich bei Urbanetics gefunden. Also seit 15 Jahren arbeite ich annähernd mit den gleichen Leuten zusammen.
Über Urbanetics sprechen wir gleich nochmal ausführlich.
Genau, und bei Blue Balance war es so, da war das wunderbar, mit Karl-Heinz zusammenzuarbeiten. Aber da gab es auch all diese Menschen, aber die waren mir nicht so vertraut, weil das alles, die waren alle halt zusammengecastet von dem Veranstalter. Hat auch gut funktioniert. Man braucht eine tolle Grundidee und dann entwickeln sich die Dinge. Dann ist es manchmal die Musik, die erst da ist und man sucht einen Artisten, der auf diese Musik was macht. Manchmal ist auch die Projektion erst da, eine Idee für ein Bühnenbild und dann wird der Artist oder die Artistin gesucht, die Tänzerin, die Choreografie dafür entwickelt. Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt immer so Momente, wo man nicht genau weiß, wird das denn jetzt wirklich gut? Und ganz spannende Momente, wo man so ein bisschen zweifelt und dann so tiefer reingeht. Und oft wird man dann aber auch von den Künstlern nochmal, Künstlerinnen nochmal überrascht, die dann nochmal mehr aus der Tasche zaubern, wenn man erstmal anfängt zu arbeiten.
Wie gehst du mit Zweifel um?
Wie gehe ich mit Zweifel um? Zweifel sind erstmal ja vernünftig. Also, dass man nicht so den Weg so gerade geht, sondern die Dinge hinterfragt. Ich versuche das dann, mit möglichst vielen Menschen nochmal drüber zu reden, wie die Grundidee ist und oft in dem Zusammenspiel oder eben beim Sprechen mit einem Gegenüber bestätigt sich manchmal der Zweifel, dass man, oh, die Idee ist wirklich vielleicht nicht so stark, weil ich brauche so viel Zeit, um das zu erklären und ich finde immer eine gute Idee, muss ich schnell erklären lassen und dann verwerfe ich die oder aber man bleibt am Ball und findet dann das Körnchen, aus dem man das wieder weiterentwickeln kann.
Du hast mal gesagt, ein gutes Team ist nicht unbedingt ein homogenes, sondern ein möglichst unterschiedliches. Wie unterschiedlich ist das Team und wie groß ist es eigentlich, mit dem du arbeitest? Heute?
Also heute ist es, ein ganz wichtiger Mensch ist Herr Sebastian Meyer, der ist musikalischer Leiter, der hat ein eigenes Tonstudio, auch ein Label. Der lebt für die Musik, macht viel Theatermusik, ist viel auch unterwegs in anderen Produktionen, die mit mir jetzt gar nichts zu tun haben. Unsere Choreografin Natalia Nowakowski, die war von Anfang an Tänzerin bei Urbanetics und ist dann irgendwann mal in die Fußstapfen von unserem ersten Choreografen getreten, dem Takao Baba aus Düsseldorfer Choreograf, der das 7 Jahre gemacht hat und jetzt inzwischen andere Projekte macht. Sehr homogen da reingewachsen, auch sehr intensiven Kontakt zu den Tänzerinnen. Dann gibt es die Kostümbildnerin, die Jana Januszewski, die macht das auch schon von Anfang an. Die ist also seit der ersten Stunde dabei. Es gibt Menschen, die sich mit Projektionen beschäftigen. Die haben jetzt so ein bisschen gewechselt, aber einer der wichtigsten war Jerry Jerome. Der hat das 5 Jahre gemacht und auch wirklich wunderbare Welten geschaffen. Und mir ist es immer wichtig, wir machen Kreativmeetings, wo wir am Tisch sitzen, wo die Würfel noch nicht gefallen sind, also wo noch nicht klar ist, was alles so passiert, sondern wo jeder sich noch einbringen kann. Und dadurch, dass dieses Kreativteam, dass die auch viel in anderen Produktionen unterwegs sind, kommen natürlich auch viele Ideen aus anderen Produktionen. Unser technischer Leiter, Andreas Jüngermann, der ist zum Beispiel auch bei den Bad Hersfeld bei den Festspielen dabei, der kommt dann mit neuen Ideen, auch mit neuem Licht, Ideen. Und so ist es eigentlich jedes Jahr so, dass sie ganz viele neue Ideen auch aus anderen Orten dazukommen.
Neue Idee. Sprechen wir mal über Urbanetics. 1996 wurde dein Sohn geboren, 98 deine Tochter. 2010 war ein großes Jahr. 2010 war unter anderem Kulturhauptstadt. Und 2010 war dein Sohn 14. Und begeisterter
Biker. Also einer von den Verrückten, die die Halden runtergepäst sind und über Rampen gesprungen.
Und das hast du dir angesehen? Und das, da ist was passiert.
Ja, nicht nur er, aber auch er, sondern ich habe mir, man muss eigentlich sagen, 2010 war das Kulturhauptstadtjahr, aber natürlich 2 Jahre vorher fing so ein Prozess an, wo man wusste, Essen und das Ruhrgebiet wird Kulturhauptstadt. Und wir haben überlegt, was können wir denn da machen oder was wäre jetzt spannend für so ein Kulturhauptstadtjahr, für die Region. Und da haben wir die Idee von Urbanetics entwickelt. Und haben dann angefangen, uns intensiv damit zu beschäftigen. Das heißt, Luca zum Beispiel, mein Sohn, hat mich da in die Biker-Szene eingeführt. Da gibt's so den einen oder anderen Spot, wo man gucken konnte, wie die da über die Rampen springen. Aber natürlich auch Parkourläufer oder ganz viele Hip-Hop-Tänzer mit den verschiedenen Stilrichtungen, die wir uns überall angeguckt haben. Und dann haben wir Castings veranstaltet, wo wir uns die angeguckt haben, wo wir die eingeladen haben und gefragt haben, habt ihr Lust, an so einer Show mitzumachen?
Das ist ja eine ganz eigene Szene. Du hast da Breakdancer, du hast die Fahrer, Parkour-Leute, sehr eigen. Und da kommt jemand hin, der ist deutlich älter, könnte der Vater sein und er ist es auch. Wie reagieren die denn? Sind die da offen oder gucken die erstmal skeptisch?
Also es war erst eine große Skepsis da, weil sie sich auch nicht vor einen Karren spannen lassen wollen von irgendwem, der so daherkommt. Das hat schon ziemlich viel Überzeugungsarbeit gedauert. Wir haben das erste Treffen gemacht, da waren 6, 7 Street-Artisten in so einer Turnhalle. War auch atmosphärisch nicht besonders toll und war eigentlich erstmal so ein Misserfolg, weil wir dachten, hey, die müssen das doch toll finden, aber fanden sie nicht so spannend und haben dann in den einzelnen Gruppen in den Peergroups so ein bisschen auch nach Multiplikatoren gesucht, nach Menschen, die einfach auch einen Zugang zu der Szene hatten.
Die Leute untereinander.
Genau, also da haben wir dann zum Beispiel einen Parkourläufer gefunden, der auch schon viel organisiert hat, auch viel mit denen trainiert hat, Pablo. Und haben dann über diese Multiplikatoren zu einem Casting aufgerufen und haben dann quasi ein kleines Theaterstück inszeniert, eben Casting organisiert mit einem Tisch und mit einer Jury, die dann da saß und das fand die toll. Und da kamen auf einmal ganz viele junge Menschen zu diesem Casting und haben sich da vorgestellt, weil sie es einfach aus dem Fernsehen kannten und so dieses Prozedere super fanden und diese Bewertung und bin ich dabei, bin ich gut genug und so. Das war eigentlich ein Trick, um die jungen Leute dran zu kommen. Und das waren dann am Ende, hatten wir, glaube ich, 80 oder 90 junge Menschen, die sich da in den verschiedenen Disziplinen vorgestellt haben. Daraus haben wir dann, ich glaube, 35 ausgewählt und mit denen ein Trainingscamp gemacht.
Hast du das eigentlich schon hauptberuflich gemacht?
Ja.
Wie kann man davon leben?
Neben dem, was wir für Urbanetics gemacht haben, bin ich sehr in der Eventbranche unterwegs. Das heißt, ich habe Kunden wie Rewe Touristik, LTU, VW. Ich habe Sachen für ThyssenKrupp gemacht. Ich habe viel für Firmen gearbeitet, für Klöckner, 100 Jahre Klöckner, die Veranstaltung haben wir gemacht. Und das ist eigentlich das, wo die Agentur das Geld verdient hat, nämlich Inszenierungen für Firmen und interessante Abende. Wir haben 10 Jahre lang für LTU Rewe Touristik gearbeitet, waren in 10 europäischen Städten, haben da für 3000 Menschen jeweils interessante Kulturveranstaltungen gemacht und im Grunde
mit der Agentur da Capo
da das Geld verdient, ja.
Die gibt's bis heute, ne?
Ja, ja.
Ist das deine?
Die Marke ist stärker geworden, Urbanetics ist also die stärkere Marke, aber da Capo ist die Agentur, ja, die es immer noch gibt, ja.
Wer sorgt dafür, dass du sonntags morgens Brötchen am Tisch hast?
Ich gehe zum Bäcker, würde ich sagen.
Das ist eine gute Idee. Das funktioniert noch nicht so richtig, sich die Brötchen schicken zu lassen. Aber tatsächlich, was ist deine Haupteinnahme? Ist es Urbanetics oder Da Capo?
Nein, Urbanetics, die Show selber ist nicht die Haupteinnahme. Das ist viel zu viel Manpower, viel zu viele Stunden, die da reingehen. Das ist so der Sinn. Das ist meine Seele. Das ist das, was ich liebe zu tun und wo ich auch sehr viel Sinn drin sehe und auch in der Entwicklung der jungen Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, auch sehe, wie viel Sinn das auch gibt, also auch über einen langen Zeitraum. Und das andere ist halt, was ich auch spannend finde, sind halt Events, wo Geld nicht so richtig so die Rolle spielt wie bei uns, sondern wo große Veranstaltungen geplant und gemacht werden, eben Messeanlässe oder alle möglichen Abende, wo tolle Künstler auch auftreten und ich auch oft freie Hand habe, weil die Kunden mich gut kennen und sagen, du machst das schon. Und da wird eigentlich, dann verdienen wir das Geld vom Sonntagsbrötchen zu holen.
Das klingt jetzt beinahe so, als wäre Urbanetics Liebhaberei. Tatsächlich hat diese Reihe, sage ich mal, die ja jetzt schon sehr lange existiert, 2017 den Europäischen Kulturpreis bekommen. Das ist durchaus eine Auszeichnung, die deutlich über der Liebhaberei steht. Das heißt, es wird anerkannt, und zwar europaweit.
Es wird kulturell wirklich weltweit anerkannt. Es gibt auch bis heute noch keine Show weltweit, die so ist wie Urbanetics. Wir ziehen auch jedes Jahr 20.000 Zuschauer zu unseren Veranstaltungen. Das ist alles toll. Aber unsere Produktionen sind auch so aufwendig, dass nicht so wirklich viel übrig bleibt, sondern es wird eigentlich in das Produkt investiert. Und es gibt halt den Europäischen Kulturpreis, und jetzt machen wir vielleicht den Schwenk zum Open Space. Der ist nicht nur für Urbanetics gewesen, sondern auch für die Arbeit, den Open Space aufzubauen. Wir hatten damals, 2009, haben wir die alte Marienkirche angemietet, die jetzt das Foyer vom Konzerthaus ist in Bochum. Haben also in einer alten Kirche trainiert, haben da unsere Parkour-Obstacles aufgestellt, die Rampen aufgebaut und haben dann da trainiert und hatten ganz viel natürlich Medien da, die das interessiert hat, weil so fliegende Biker im Kirchenschiff, das waren tolle Bilder, tolle Motive zur Kulturhauptstadt. Und haben dann 2015, als nämlich die Kirche nicht mehr zur Verfügung stand, einen Verein gegründet, der anerkannter Träger der Jugendhilfe ist, der Open Space e.V., und haben eine große Halle, 1200 Quadratmeter, mitten in Bochum angemietet und da Bikerlandschaften reingebaut, Parkour-Obstacles. Wir haben da Lufthängepunkte für Luftartisten. Und dieser Ort ist frei zugänglich für alle jungen Menschen. Also wenn man ab 16 kann man da trainieren gehen. Man muss auch nichts bezahlen, sondern kann da frei trainieren. Und das ist ein Ort, wo eben all diese Disziplinen gleichzeitig trainiert werden und wo sich viele Menschen kennenlernen.
Ist das der Nachwuchs für Urbanetics?
Zum Teil auch Nachwuchs für Urbanetics, aber eben eigentlich auch vor allen Dingen Ort für Menschen, die sich in diesen verschiedenen Sportarten erproben wollen, trainieren wollen, die sich da treffen wollen, die sich weiterentwickeln wollen. Und längst nicht alle wollen auf die Bühne, sondern viele wollen einfach toll Breakdance lernen oder Parkour laufen und dann sich das Rüstzeug da in der Halle holen, dass sie das draußen dann auch risikofreier machen können. Also es ist eigentlich ein Ort für junge Menschen, ich sag mal, so ein Schutzraum, wo die sich alle treffen. Ein sehr ungewöhnlicher Ort deswegen, weil normalerweise alle sich an anderen Orten treffen. Das heißt, die Parkour-Leute treffen sich irgendwo in ihren Peer-Groups, die Biker woanders, die Tänzer woanders, auch je nachdem, welchen Tanzstil sie tanzen, wieder woanders, die Luftartisten woanders. Und das ist einfach ein Ort, wo es alles zusammenkommt und wo die sich gegenseitig permanent auch unterrichten. Also das Konzept ist Each One Teach One. Jeder unterrichtet und ist gleichzeitig Lehrer oder Lernender.
Und das funktioniert, das heißt, diese Einrichtung, diese Halle, die ist nicht nach einem Jahr abgerissen, verschmiert und schlechthin
kaputt? Es gab in dieser Halle noch nie einen ernstzunehmenden Konflikt. Also obwohl da alle Nationalitäten aufeinandertreffen, es gab noch nie Vandalismus. Das ist ein Ort, den jeder schützt, der da hinkommt. Es sind da immer Leute da, die schon lange da sind. Und wenn jemand da so ein bisschen schon aus der Reihe tanzt, dann ermahnen die untereinander sich schon mal. Also wenn jemand das nicht respektiert, das ist eine der Hauptdinge, ist eben der Respekt voreinander und die Social Skills untereinander, der respektvolle Umgang. Und eine weitere Regel ist, ich muss mich bewegen. Also ich kann mich da nicht hinsetzen und zugucken, wie alle anderen sich bewegen, sondern wenn ich diesen Ort besuche, dann muss ich da selbst trainieren.
Wie machst du das? Gehst du zwischendurch mal hin? Wissen die, wer du bist?
Die wissen, wer ich bin, ja. Die meisten wissen das schon, ja. Also ich bin so zweimal die Woche da und gucke da.
Tatsächlich? Ja. Und dann setzt du dich hin und guckst, wie die Fahrrad fahren?
Es ist ja immer was zu besprechen. Also wir haben Angestellte, die da arbeiten. Wir haben einen Trainingsstättenleiter, der mal Fragen hat. Wir haben Trainer, die da arbeiten. Und ich bin ja verantwortlich auch für die gesamte Fördergeldsystematik und schaue natürlich auch, welche Gruppen funktionieren und wie viele Teilnehmer jetzt auch in den Kursen sind, die auch angeboten sind, ob man nochmal was ändert, ob nochmal ein neuer Lehrer dazukommt, ein neuer Trainer. Da setzen wir uns dann alle zusammen.
Das klingt sehr organisiert und auch ganz schön groß und übrigens auch ganz schön teuer.
Also finanziert wird das Ganze von Stadt und Land. Ich finde, das ist ein übersichtlicher Betrag. Und 10% muss der Verein an Eigenleistung zusteuern. Wir haben jeden Tag zwischen 60 und 100 Menschen, die da trainieren. Hm. Und es ist ein Riesenerfolg. Also sowohl auf der Ebene, dass viele von den Menschen, die dort trainieren, da ihre Studien mitfinanzieren, wenn sie irgendwo auftreten. Oder aber einer hat eine Bikeschule aufgemacht, der hat eine sehr erfolgreiche Bikeschule. Andere haben sich in dem Bereich Video professionalisiert über den Open Space, da Filme gedreht und drehen in Social Media Beiträge. Also es passiert sehr, sehr viel auch an Output. Und es ist eben vor allen Dingen ganz wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung von vielen jungen Menschen, die nämlich ganz oft auch mit Migrationshintergrund natürlich da sind und dann darüber so das erste Mal Respekt und Anerkennung erfahren, dass sie eben bestimmte Skills können, sich auf den Kopf drehen oder das erste Mal ein Salto machen und die ganze Halle applaudiert. Also sehr viel hat sehr viel damit zu tun, mal so die erste Wertschätzung zu erfahren auch und dann sich da weiterzuentwickeln.
Das war ja wohl schon immer ein ganz wichtiger Ansatz von dir. Deine Mitternachtsshow damals hat ja auch Leuten eine Möglichkeit geboten, die man noch gar nicht so kannte und später sehr wohl kannte. Das zieht sich ja auch scheinbar durch dein ganzes Leben. Auch bei Urbanetics sind ja nicht unbedingt Leute immer aufgetreten, die schon berühmt sind, sondern die vielleicht einfach nur, was heißt vielleicht, die eine besondere Begabung haben. Wo kommt das her, die Lust, Youngstern zu helfen?
Also ich habe sehr viel Freude daran zu sehen, wie sich junge Menschen entwickeln. Ich kenne auch natürlich ein paar hundert junge Menschen, die bei Urbanetics oder im Open Space waren, wenn nicht sogar noch mehr als ein paar hundert, und sehe die Entwicklung und sehe, wie sich aus so einem kleinen Fernsehen langsam eine Persönlichkeit bildet und die sehr viel damit zu tun hat, mit Bewegen und eben auch mit der Form der Anerkennung, die man darüber bekommen kann. Oder überhaupt dieses, ich schaff das. Ne? Und dann trainiert man 3 Wochen, dann macht man erst mal ein Salto und die ganze Halle klatscht und man kriegt Anerkennung. Und man entwickelt sich so langsam und man sieht auch so langsam, wer von den Tänzern, die da, Tänzerinnen, die trainieren, auch die Qualität hätte, auf die Bühne zu gehen und was Besonderes mitbringt, auch eine besondere Persönlichkeit mitbringt. Und das finde ich, das berührt mich dann auch. Bei Urbanetics berührt mich im Grunde genommen diese junge Energie, dieses Unzerbrechliche, was junge Menschen in dem Alter auch haben und auch diese, ja, so eine Sehnsucht nach Neuem, nach Gruppe, da steckt so viel drin.
Das ist ein hohes Engagement. Das lässt sich nicht in so einen 9-to-5-Job packen. Wie viel arbeitest du?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich arbeite manchmal von morgens um 9 bis abends um 9. Ich arbeite manchmal nachts, wenn ich irgendeine Idee habe auf einmal und ich liege eigentlich schon im Bett und stehe nochmal auf und arbeite nochmal von 11 bis 2, weil ich dann irgendeine Inspiration habe oder irgendeine Idee, wo ich unbedingt jetzt auch wissen will, dass ich die dokumentiert habe und wie das vielleicht weitergeht und recherchiere was im Internet. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich mir ein Theaterstück angucke, wenn ich mir einen Kinofilm angucke, wenn ich mich mit Leuten treffe, ist das eigentlich oft Arbeit in dem Sinne, dass es irgendwas mit meinem Beruf zu tun hat und ich dann schaue, was kann ich da mir abgucken oder was gibt's da für ein Wissen oder was, wieso ist der Film so, wieso ist der Moment so spannend, passiert da gar nichts oder also einfach zu begreifen, wie Dramaturgien auch im Theaterstücken und Kinofilmen funktionieren beispielsweise.
Du bist immer auf Empfang.
Ich bin im Grunde fast immer auf Empfang, ja.
Ist das nicht furchtbar anstrengend?
Ich kenne das gar nicht anders.
Das kann sein, aber das kann auch trotzdem heißen, dass es anstrengend ist.
Also es gibt noch eine andere Seite von mir, die ist immer in der Natur. Also ich fahre wahnsinnig viel Fahrrad, ich gehe viel laufen. Ich war jetzt eine Woche Skifahren in den Bergen, wo ich nicht einmal Fernsehen geguckt habe oder mein Handy auch aus war. Also ich sehe zu, dass ich Ausgleich habe. Und wenn ich mit der Familie zusammen bin, ist das Handy meistens auch irgendwo anders. Also, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Theaterstück sehe, kann ich das nicht mehr sehen wie ein normaler Zuschauer. Sondern ich will sehen, wie machen die das? Mhm. Und das nervt mich schon manchmal, weil ich mich gar nicht mehr so reinfallen lassen kann.
Du kannst dich eigentlich nicht mehr zurücklehnen.
Ich kann so ein Theaterstück nicht mehr sehen, ohne zu denken, wieso catcht mich das jetzt? Also was ist da jetzt passiert? So.
Ich glaube, das ist wie ein Musiker, der ein Stück hört, das ganz neu ist und sofort weiß ungefähr, was sie da spielen und wie reizlos das mitunter ist.
Ja, oder das ist, ist auch manchmal so, wenn man viel Tatort geguckt hat, man weiß im Grunde genommen dann schon irgendwann, wer der Mörder ist. Und dann wird es halt langweilig. Ne? So.
Du hast mal gesagt, eine große Vision beginnt mit einem kleinen Experiment. Was war das letzte kleine Experiment, das einer großen Vision folgte?
Experiment will ich es nicht nennen, aber eigentlich gab es den Plan auch, das war ich jetzt nicht alleine, sondern eine ganze Reihe Menschen, den Open Space noch weiterzuentwickeln zu einer Artistenschule Ruhrgebiet. Wir hatten so die Vision von einem Gebäude, das ging auch schon ziemlich weit, also mit Architekturplänen vor Corona war das alles, für den Neubau im Westpark in Bochum, wo auch die Jahrhunderthalle steht. Und wir wollten eine Verbindung schaffen zwischen der Idee des Open Space und einer Schule, indem wir gesagt haben, die Räumlichkeiten werden morgens von 8 bis 16 Uhr für die Schule genutzt und dann werden einige Türen aufgemacht für den Open Space, also für dieses freie Training, sodass dieses Casting und dieses Bewerben bei der Artistenschule gar nicht mehr so die Rolle spielt, sondern es viel organischer werden kann. Das heißt, die Trainer und Lehrer sind vielleicht zwischendurch schon mal mittags, nachmittags, abends im Open Space und gucken und kommen mit den Leuten ins Gespräch. Und es kann, ohne dass es diesen Stress gibt, den viele ja auch haben, die sich jetzt zum Beispiel an Schauspielhochschulen bewerben oder an Artistenschulen bewerben, sehr organisch sein, dass sich daraus die Schüler dann wieder für die Schule entwickeln und dann vielleicht auch wieder die Lehrer aus dieser Schule im Open Space unterrichten und so weiter. Das war so eine Idee, eine sehr große Idee, wo es ein großes Konzept zu gibt. Das ist aber während Corona eigentlich komplett eingeschlafen, weil es da andere Baustellen gab, auch für die Landesregierung andere Baustellen gab und wir einfach nur noch an runden Tischen saßen und ergebnislos da wieder aufgestanden sind und rausgegangen sind und dann aber viel Zeit reingesteckt hatten, die im Grunde niemand finanzierte, wo man wieder ehrenamtlich unterwegs war.
Was ist es, was dich eigentlich so antreibt, mehr zu machen als die anderen? Also normal sind ja die klassischen 80% und darum heißt ja auch dieser Podcast 20% mehr. Und alles, was du schilderst, ist deutlich drüber. Wie viel deutlich oder wie deutlich, weiß ich nicht. Aber das ist schon mehr. Bist du dir dessen bewusst?
Ich weiß es, aber ich musste auch ziemlich schmerzhaft das auch lernen, weil ich nehme mal so eine Situation von vor 10 Jahren, wo ich auf einer Gala bin in der Dortmunder Westfalenhalle mit ganz vielen Künstlern und auch 14 Techniker da rumspringen und wir haben schon 8 Stunden geprobt und ich war immer noch voller Kraft und Saft und Energie und die Techniker kommen dann, wir müssen mal langsam mal Feierabend machen. Und ich so aus allen Wolken falle, weil ich denke, boah, jetzt kann ich nicht Feierabend machen, jetzt geht's ja mal so richtig los, ne? Und wo ich dann merkte, in dem Moment, wo man sagen wir mal, am Ende auch die Früchte der Arbeit genießen kann, weil nämlich so eine Produktion dann toll geworden ist und die Zuschauer zu mir kommen oder auch der Kunde zu mir kommt und sagt, das ist aber toll, was ihr da gemacht habt, hat man eine andere Energie, als wenn man jetzt als Techniker da arbeitet, der jeden Tag eine andere Band betreut oder jeden Tag eine andere Produktion betreut. Das musste ich erst lernen, weil für mich war das der Moment, wie könnt ihr jetzt Feierabend machen? Wir haben alle Künstler hier, der Tisch ist gedeckt, das macht doch sonst Spaß. Ne? Und da haben die mir gesagt, ja, macht dir jetzt Spaß, aber morgen machen wir die Broilers und übermorgen sind wir Roadies bei Muse und 3 Tage später sind wir in Berlin und machen da keine Ahnung was für eine Veranstaltung. Wir sind aber immer die, die irgendwie aufbauen und am Ende abbauen. Wir sind aber nicht die, die dann da sitzen und das genießen können, was da passiert. So. Und ich glaube, viel von der Energie zieht man auch daraus, dass man am Ende das sehen kann, was man konstruiert hat oder mit vielen Menschen zusammen auf die Bühne gebracht hat. Und das gibt auch Kraft und Energie, dass man dann viel arbeitet.
Gab es jemals eine Situation, dass du gemerkt hast, du hast keine Kraft mehr oder auch keine Ideen mehr oder keine Muße mehr?
Es gibt eigentlich bei jeder großen Produktion so einen Moment, wo man die Idee sucht und wo man noch keine Grundidee hat. Und wo man denkt, boah, hoffentlich schaffe ich das diesmal wieder, so eine tolle Show auf die Bühne zu bringen und wieder die ganzen Menschen zusammenzubringen und die Energie aufzubringen, immer was Neues zu schaffen. Und dann hat man schon mal Zweifel zwischendurch, ob das wieder gelingt. Bis jetzt gelingt es immer und die Menschen gehen raus und sagen, boah, das war ja noch besser als letztes Mal. Ich habe das schon mal erzählt, für mich war immer so ein Satz, wie letztes Mal war besser, wenn Zuschauer das sagen, wenn sie gerade aus der Show rausgehen und damit die Show meinen, die ein Jahr her ist. Das ist so ein Satz, den möchte ich nicht hören. Also das ist so eine ständige Herausforderung, auch was Neues zu machen und das Publikum zu überraschen.
Hast du ihn schon mal gehört?
Nee, bis jetzt noch nicht.
Jetzt wollte ich gerade sagen, Glück gehabt, aber mit Glück hat das bisher nicht viel zu tun, sondern das ist ja viel Fleiß. Trotzdem war die Frage eigentlich, gibt es tatsächlich Situationen, wo dir tatsächlich nichts mehr einfällt, wo du vor einer Wand stehst und denkst, verdammte Axt, ich weiß jetzt auch nichts mehr?
Die gibt es, und zwar in den Bereichen, in denen ich mich nicht gut auskenne. Wenn ich zum Beispiel mit Schauspielern arbeite, die ich in die Produktion einbinde, dann merke ich, dass mir das Handwerkszeug fehlt. Und dann hole ich mir Hilfe. Dann hole ich mir einen zweiten Regisseur dazu, der vom Theater kommt. Und der kann das dann. Und dann spielen wir zusammen. Und das ist eigentlich was, was ich auch gelernt habe. In dem Moment, wo ich nicht mehr weiterkomme, suche ich in meinem Netzwerk nach Menschen, die das ergänzen können. Weil ich kann lange nicht alles. Ich kann keinen Ton machen, ich kann kein Licht machen, ich kann kein Kostüm entwickeln, sondern brauche für alles Menschen. Und wenn ich dann feststelle, es gibt ein bestimmtes Requisit, was ich gern gebaut haben würde, dann habe ich vielleicht den Bühnenbildner und den Stahlbauer, die können das dann machen. Ich könnte das nicht. Und dann bringt mich dieses Requisit wieder ein Stück weiter in der Ideenentwicklung. Also eigentlich ist der Trick, wenn man Dinge nicht selber kann, sich gute Leute zu holen, mit denen man das zusammen macht. Wir haben ja auch eine sehr spannende Produktion gemacht, eben mit dem Frank Hörner und dem Theater Kohlenpott zusammen, haben wir die Produktion Trial and Error gemacht, so ein Kinder- und Jugendtheaterstück, auch am Anfang von Corona. Das war auch für einen Faust nominiert, also als beste Jugendregie. Und haben dann darauf aufbauend noch ein Stück gemacht, das heißt Essenz. Und war sehr aufwendig von der ganzen Probenphase, auch wieder mit Frank Hörner, Theatermann, aber auch mit einem tollen Dramaturgen und allem, was man so braucht, um ein Theaterstück zu machen. Und dieses Stück hat eine durchgehende Geschichte auch. Also es ist keine Show, sondern es ist eher ein Theaterstück mit Schauspielern, Tänzern, Artisten, einer Musikerin. Das spielt auch wieder im Mai im Schauspielhaus, im Großen Haus in Bochum und ist eigentlich auch so die einzige Produktion bisher aus Deutschland im Bereich Neuer Zirkus, die es geschafft hat, in ein Schauspielhaus zu kommen, in ein großes Haus zu kommen und dort zu spielen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Kunst ist zu sehen, was kann ich nicht, und dann die Leute zu finden, die das ausfüllen können, was man selber nicht kann. Mhm.
Du hast mal gesagt, der größte Fehler ist es, an einer schlechten Idee festzuhalten. Hast du das schon mal?
Ich habe länger an Künstlern mal festgehangen, wo der Austausch nicht positiv war und wo ich dann viel zu lange das Management weitergemacht habe, obwohl es nicht angenehm war. Es gibt da Künstler, die sagen, warum spielt der da und ich nicht, und sehr viel Forderungen stellen und ihre eigenes Können überbewerten. Und da war ich dann manchmal zu lange am Ball und habe nicht früh genug gesagt, komm, mach doch alleine oder such dir einen anderen Agenten, weil das ärgert mich hier die ganze Zeit.
Du hast viel mit Kunst zu tun. Das ist dein Beruf. Kreativität ist natürlich ein elementarer Bestandteil der Kunst. Wenn du mit Künstlern arbeitest, gleich welche Kunst, kannst du dir kreative Ansätze von den Künstlern, kannst du die übernehmen und auf deine Kreativität übertragen? Mit anderen Worten, hat jeder eigentlich so eine Form von Kreativität, die man sich auch aneignen kann?
Ich glaube, dass in jedem Mensch was Kreatives steckt, und ich sehe das auch bei Kindern. Ich glaube, dass viel davon verschüttet wird, auch weil unser Schulsystem nicht das Beste ist oder die Form, wie mit Kindern umgegangen wird, sondern ich glaube, dass sehr viel kreatives Potenzial in jedem Menschen steckt, aber dann eben bestimmte Talente dann doch ausgeprägter sind bei dem einen oder anderen Mensch und dann kultiviert werden und durch gute Begegnungen mit Lehrenden verstärkt werden. Und ich schaue mir natürlich sehr viel ab. Ich schaue mir auch ab, wie Lichtdesigner mit Licht umgehen. Und das taucht dann vielleicht auch in der nächsten Produktion auf. Ich schaue mir Bühnenbilder an und vielleicht ein Detail taucht auch in der nächsten Produktion auf. Also ich glaube, man samplet sehr viel. Also man ist eigentlich oft wie ein DJ, indem man einfach Elemente, die es schon gibt, in andere Gegebenheiten transponiert und dadurch entsteht was Neues. Man weiß auch oft gar nicht, wo die Idee herkommt. Es gibt auch oft so Parallelideen, dass ich eine Idee habe und dann taucht die in einer anderen Show parallel auf. Und ich denke so, das kann doch nicht sein. Also es gibt manchmal so zeitliche Zusammenhänge, warum bestimmte Ideen zur selben Zeit an verschiedenen Orten auf die Bühne gebracht werden.
Du hast ganz viel kreiert. Du machst Event, du machst Planung. Du warst mal Zimmermann. Letztendlich bist du es immer noch. Als was würdest du dich heute bezeichnen? Was bist du eigentlich?
Das ist schwierig, dafür ein Wort zu finden. Ich habe viel zu viele Funktionen. Also es ist ja auch, ich mache ja auch zum Beispiel den ganzen geschäftlichen Anteil, der dahinter steckt. Das heißt, das ganze Kalkulieren und Vertragswesen. Ich bin zuständig für Materialbeschaffung oft und mach mir Gedanken darüber, wo bekommt man die Materialien her. Ich trainiere mit jungen Menschen, ich entscheide für Musiken, gegen Musiken. Also es sind sehr, sehr viele verschiedene Berufe eigentlich, die so zusammenkommen. Ich glaube, ich bin ein guter Menschenführer, so Menschen zusammenbringen, die gut zusammenpassen und die dann gemeinsam was Tolles kreieren. Also ich glaube, ich habe da eine ganz gute Fähigkeit, auch die richtigen Menschen zusammenzubringen.
Wenn du so viel machst, dann passt es aber trotzdem zusammen, dass du auch ein großes Team hast, das dich begleitet? Denn die sollen dir doch eigentlich die Arbeit abnehmen.
Also das große Team ist ja deswegen wichtig, weil ich das meiste gar nicht kann. Das ist einfach essentiell, wenn man eine große Produktion macht, dass man tolle Spezialisten hat, die aber auch das Herz auf dem richtigen Flecken haben und auch die auch so ticken und auch bereit sind, sich zu öffnen, auch in den Konflikt mal gehen, wenn einer da ist und das auch aushalten können, dass meine Idee nicht genommen wird. Ich glaube, ohne Team kann man gar nichts machen. Mhm. Also nichts Großes ohne den Teamgedanken auch nicht. Und ich glaube, das ist so eine Fähigkeit tatsächlich, dass ich habe immer das Bedürfnis, dass alle glücklich sind. Das sollen immer alle glücklich und zufrieden sein. Also das ist eigentlich so eine Das ist eine Riesenaufgabe, auch das war auch immer in der Jahrhunderthalle beispielsweise so, wenn dann da die ganze Crew ist, also sind dann 50 Künstler, Künstlerinnen und das Kreativteam und die Techniker und mein Bedürfnis war, dass alle da so glücklich sind, so, also alle mit der Produktion glücklich sind. Das war sehr anstrengend immer, weil das schafft man kaum, dass alle glücklich sind. Und alle wollen natürlich auch eine Anerkennung haben für ihre Arbeit und man muss dann auch immer sehen, dass man auch mit allen gesprochen hat und alle auch den Respekt gezollt bekommen für ihre Arbeit und das, was sie tun. Und das ist bei so Riesengruppen natürlich schwierig. Und manchmal sind dann Menschen dabei, die sind dann nicht so glücklich, aber es liegt auch oft an anderen Dingen natürlich. Also das Leben geht ja auch weiter. Ne? So, und ich denke dann immer, wieso sitzt du da so? Und das ist alles so toll. Und dann ist aber was ganz anderes passiert mit dem, was gar nichts mit der Produktion zu tun hat. Aber eigentlich ist so ein großes Bedürfnis nach Harmonie habe ich auch. Also neben dem, und da habe ich letztens nochmal mit Gilles Mehmet gesprochen, das ist auch ein Regisseur, der in dem Bereich Musical ist, der sehr viele Produktionen macht. Und der sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, so könnte ich gar nicht arbeiten. Also ich sage, wo es lang geht und dann wird es so gemacht im Grunde genommen. Mhm. Also,
klingt nach einem ziemlich alten System.
Ja, er hat das jetzt auch schon noch ein bisschen überdacht, aber im Grunde ist er schon jemand, der mit einer klaren Vorstellung als Regisseur da reingeht und das dann auch so haben will. Ne?
Du hast vorhin gesagt, eine wichtige Triebfeder für dich und deiner Arbeit ist der Spaß. Wie sinnvoll. Aber gleichzeitig auch die Tatsache, dass die Menschen, mit denen du arbeitest, wiederum ihren Spaß haben und glücklich dabei sind. Ist das die Triebfeder schlechthin? Glück?
Freude? Also wir haben sehr viel Spaß miteinander. Wir lachen sehr viel. Und es sind da alles Menschen, die viel Freude haben an dem, was sie machen. Aber auch wissen, wann man den Schalter umlegt und wann hart gearbeitet wird. So, und das ist eigentlich so, das sind so die Menschen, die mir sehr liegen. Also die einen sehr lockeren Umgang miteinander haben, aber dann, wenn es darum geht, so jetzt müssen wir mal reinhauen, dann auch wirklich bereit sind, da alles für zu geben, dass das Ergebnis toll wird.
Wenn du mit einer Nachricht, die du ins Internet schreibst, der ganzen Welt einen essentiellen Tipp geben kannst, wie irgendwie alles gut ist. Was würdest du ihnen sagen? Wie schafft man das, miteinander das zu erreichen? Glückseligkeit und Freude am Sein.
Mit einem Satz. Mir fällt immer ein, irgendein Satz fällt mir immer ein, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das heißt für mich eigentlich so, dass nur in dem Moment etwas passiert, wo man aktiv wird und eine Idee verfolgt. Und die muss auch gar nicht zum Erfolg führen, aber es gibt im Grunde genommen auch keine falschen Entscheidungen, sondern es führt immer eine Entscheidung auf den nächsten Weg und dann kommt der nächste Weg und nächste Abzweigung. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man nicht immer denkt, hätte ich mal. Ich glaube, dieses hätte ich mal behindert ganz viele Menschen daran, was Neues zu machen. Und ich glaube auch, dass eben dieses, es gibt keine schlechten Entscheidungen, auch was Interessantes in sich hat, nämlich es ist wie ein Weg, den man geht und kommt eine Abbiegung und dann entscheide ich mich da und dann kommt wieder eine Abbiegung. Es passiert ja doch immer tausend Dinge, die man vorher nicht weiß. Das nächste ist dann eigentlich auch so ein Satz, mach dir einen Plan, mach dir einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Auch interessant. Also nicht zu lange festhalten an Plänen, sondern auch offen sein für Veränderung. Weil auch das ist wieder so ein Gesetz für mich, dass alles immer in Veränderung ist. Also es bleibt nicht so, wie es war. Und wenn ich krampfhaft versuche, an einem Status quo festzuhalten, dann behindert mich das an der Entwicklung.
Jetzt wollte ich am Ende nur einen Satz haben und habe 5 Gedanken bekommen. Ich danke dir, das war's.
Ich danke dir.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an. Mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.